Nach der Gamescom ist vor der Spielewelle. In der heutigen Ausgabe erzählen wir über unsere Eindrücke von Remedys neuem Action-Thriller Control. In die Gesprächsrunde gesellt sich auch Monster Hunter Worlds, das mit Iceborne eine neue und gar nicht mal so schlechte Erweiterung spendiert bekommen hat. Darüber hinaus reden wir im News-Segment über die letzte Nintendo Direct und leider auch über neue Negativschlagzeilen aus der Videospielindustrie. All das und mehr jetzt bei ABXO B-Side. I'm getting a little rusty.
Hallo und wunderschönen guten Tag zu ABXO B-Side Ausgabe 17 und natürlich wieder mit mir an der Seite, wie auch immer, Ilya Salaoui, hi!
Hallo, vielen Dank für diese sehr nette Begrüßung.
Ja, das übe ich noch. Ja, wir haben ein bisschen was auf dem Zettel, würde ich sagen. Wir sind gerade schon einmal unsere Themen durchgegangen. Natürlich, wie immer, wollen wir ein bisschen über aktuelle News aus dem Gaming-Business sprechen. Mhm. Ein bisschen was ist passiert, nicht mega viel, aber zumindest ein bisschen was man, glaube ich, gut besprechen kann. Aber vor allen Dingen wollen wir natürlich über Spiele sprechen. Und Ilias, ich glaube, du hast eine ganze Menge gespielt. Du hast Zeit gehabt, wieder Videospiele zu spielen. Das ist was sehr Schönes, weil das, glaube ich, die letzten Wochen immer so das Thema war, dass du so busy warst, dass du keine Zeit hattest.
Das fühlt sich auch ganz komisch an, so nach Hause zu kommen und zu denken, okay, fuck, Moment, ich muss jetzt nicht noch mal irgendwie an den Schreibtisch oder so, sondern ich kann einfach wirklich auf die Couch und ein bisschen spielen. Das hat aber das Gefühl umso schöner gemacht. Du hast vollkommen recht. Ich konnte mir ein bisschen was ansehen. Und zwar unter anderem, und damit will ich ganz gerne anfangen, Control von Remedy.
Oh, das ist sehr gut.
Große neue Spiel von dem finnischen Entwickler seit Quantum Break. Und ich war, bevor das Ding rausgekommen ist, war ich interessiert, war aber noch nicht wirklich so scharf drauf, das zu spielen. Und wir waren ja auf der E3, also die Rocket Beans Crew. Und da war ich unter anderem mit Simon unterwegs. Und wir beide hatten eigentlich einen Control-Termin. Und ich konnte dann leider den Termin nicht wahrnehmen, weil ich irgendeinen anderen Termin, ich glaube, weil ich ein Interview führen musste. Und Simon ist zum Control-Termin gegangen und kam wieder und meinte einfach nur, okay, fuck, das ist der absolute Shit, weil es diese eine Fähigkeit oder Mechanik gibt, die dich, die dir erlaubt, irgendwie Telekinese einzusetzen. Mit so einem geilen Soundeffekt auch. Und ich so, okay, ich bin gespannt und mal schauen. Und dann gab es immer weitere Infos, dass das halt so eine Art Metroidvania sein soll in einer 3D-Umgebung, dass du halt peu à peu neue Fähigkeiten bekommst und dann neue Gebiete, die erschließen kannst. Und es ist tatsächlich 1:1 genau das. Es ist ein Metroidvania und du bekommst verschiedene Fähigkeiten und diese Telekinese-Fähigkeit, die ich vorhin erwähnt habe, die hat für mich... Ohne Scheiß, die hat für mich so den entscheidenden Funken irgendwie gesetzt, dass du halt wirklich, wenn du diese Telekinese einsetzt und dieser Soundeffekt kommt, das ist halt so wirklich einsaugt und dann halt auch diese Zerstörungswut freien Lauf lassen kannst, vor allem weil auch die Physik-Engine von Control das zulässt. Das macht so unheimlich viel Spaß. Du machst das immer und immer und immer wieder und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für Zuschauer irgendwann super langweilig sein wird, also gerade wenn du das halt let's playen möchtest oder so. Aber das Gefühl, die Macht zu haben, also das ist halt wirklich 1:1, jetzt wo ich es so ausspreche, die Macht von Star Wars, dass du dir halt irgendwie so einen Schreibtisch ranholen kannst, du irgendeinen Gegner anvisieren kannst und dann loslaunchen kannst, das ist wirklich, das macht so viel Bock und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das Gameplay gibt mir gerade so viel, selbst wenn die Story nicht cool ist oder das Ganze drumherum, ich habe immer noch Bock, mich weiter in dieser Welt aufzuhalten. Das Gute an Control ist, dass sowohl die Story, aber als auch die Welt mega nice ist, dass du da reinkommst, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich bin da voll jetzt einfach in die 12 rein. Du bist im Federal Bureau of Control. Das ist aber kein normales Ministerium, denn es ist gleichzeitig auch das alte Haus, the old house. Und wenn du dieses Gebäude betrittst, ist das quasi kein normales Gebäude, sondern eine sehr komische, in sich verstrickte Welt mit ganz vielen Schichten und ganz vielen paranormalen Aktivitäten, die da stattfinden. Also von außen sieht das aus wie ein Gebäude, aber es ist einfach eine Paralleldimension, die du da spielst. Und im Grunde kannst du das auf einen ganz einfachen Satz zusammenfassen, dass es im Grunde Life is Strange, nicht Life is Strange, aber wie heißt denn die Netflix-Serie?
Dark?
Nein, die andere sehr, sehr populäre 80s-Serie.
Stranger Things.
Vielen, vielen Dank. Okay. Es ist im Grunde Stranger Things, das Spiel, nur ohne die Marke. Also du hast halt diese Lady, die halt paranormale Fähigkeiten hat. Du hast eine sehr komische Organisation, beziehungsweise eine Regierungsabteilung, die sich halt mit paranormalen Sachen beschäftigt und schaust zu, und deine Hauptmotivation ist, dass du halt deinen Bruder zurückholen möchtest, der halt auch relativ früh schon paranormale Fähigkeiten zeigen lassen hat, und er von diesem Federal Bureau of Control, what the fuck, ey, dass er von denen einkassiert wurde und seitdem er von der Bildfläche verschwunden ist. Und du als seine große Schwester oder seine kleine Schwester, auf jeden Fall seine Schwester, musst zusehen, dass du seinen Bruder zurückholen möchtest. Und das machst du halt ganz klassisch, wie ich es gerade schon erwähnt habe, mit diesen, du bekommst irgendwann diese Fähigkeiten, dass du diese Telekinese-Geschichten hast, du kannst dich dann Stück für Stück weiterarbeiten, das ist halt wie ein Metroidvania aufgebaut, dass du am Anfang zu so einem Gebiet kommst, du bekommst eine Fähigkeit, in diesem Gebiet gibt es dann schon verschiedene Wege, die du gehen könntest, aber noch nicht gehen kannst, weil du nicht die nötigen Fähigkeiten hast, das bedeutet, du bekommst später neue Fähigkeiten, kannst backtracken, kannst dann neue Gebiete in alten Gebieten schon entdecken. Und so zieht er sich eigentlich komplett durch. Und das, was ich mit so am spannendsten und interessantesten finde, auch wenn die Story sehr verschwurbelt ist und du nicht sofort alles raffst, der Style des Spiels ist einfach mal der absolute Wahnsinn. Das macht so viel Spaß, sich das alles anzusehen, dass sie sich ein bisschen ausprobiert haben, was Kameraeinstellungen angeht, was so verschiedene Szenerien angeht, wie das alles aufgebaut ist, wie die Atmosphäre setzen. Es gibt da stellenweise Passagen, wo du halt keine Musik hörst, sondern so ganz, ganz komisches ASMR-Geschwurbel von irgendwelchen Alien-Entitäten, die dir irgendwas erzählen wollen oder die dir irgendwie den Weg leiten möchten. Und das sind alles so Sachen, wo ich mich dann immer wieder darin ertappe, dass ich Lust habe, weiter in diese Welt einzutauchen. Du hast natürlich Remedy-typisch, hast du diverse Schriftstücke, die du finden kannst, die dir halt irgendwelche neuen Infos geben, mit denen du eigentlich erstmal nichts anfangen kannst, die aber dann später immer relevanter werden, und dann kommt irgendeine bestimmte Sequenz, die du siehst, und du kannst sie eigentlich nur in den richtigen Kontext setzen, weil du vor 2 Stunden dieses eine Dateiformat gefunden hast und dir die Geschichte dazu durchgelesen hast. Oder dir stellenweise bestimmte Audiologs oder Filmchen, die du auch überall finden kannst, nochmal mehr Fleisch geben, um diese Welt zu verstehen. Und ich finde das so geil, dass sie das halt dieses Mal wirklich geschafft haben, vor allem wenn du Quantum Break so in die Parallele setzt, dass sie hier es geschafft haben, das ganze Drumherum, sei es Filmchen, sei es bestimmte Audiologs, sei es irgendwelche Texte, die du finden kannst, dass sie das so gestreut haben, dass du das zwar immer noch mitnehmen kannst, aber im Grunde auch komplett ignorieren kannst, aber wenn du dich darin investierst, dass du dir die ganzen Sachen anschauen willst und das auch tust, dann öffnet sich diese Welt auf so eine interessante und spannende Ebene. Also ich rede schon viel zu viel, aber mir macht das einfach unheimlich Spaß, mich in diese Welt zu versinken, auch wenn sie bei weitem nicht perfekt ist.
Und weil du gerade Quantum Break so als Beispiel genommen hast, so als Querverweis, weil das habe ich auch gespielt. Und da fand ich das tatsächlich sogar eher nervig, weil da hat Remedy viel von der Geschichte irgendwie ausgelagert. Also du hattest wirklich stellenweise so gewisse Zusammenhänge, die im Story-Kontext vom Spiel an sich nicht so richtig aufgegangen sind, wo mir danach immer gesagt wurde, ja, dann hättest du ja die ganzen Schriftstücke lesen müssen. Und das Problem war, man wurde wirklich zugeschissen von so Schriftstücken, und das hat total das Pacing kaputt gemacht, zumindest für mich. Aber das ist jetzt bei Control nicht so. Das ist wirklich nur ein Leckerli, wenn ich noch mehr erfahren möchte und noch tiefer rein möchte, dass ich es mir dann durchgelesen habe und da Bescheid weiß, oder ist es auch schon ein essentieller Bestandteil der Geschichte, diese ganzen Schriftstücke?
Das ist, glaube ich, so ein bisschen Ansichtssache. Also ich bin der Meinung, dass du die Story auch so genießen kannst, aber dann primär wegen ihrer Inszenierung und dem Style. Und wenn du sie halt wirklich verstehen möchtest, wenn du wirklich den Haken hintersetzen möchtest, ich habe die Story gerafft, dann glaube ich schon, dass du nach wie vor diese Schriftstücke lesen musst und das alles als ein großes Ganzes sehen musst.
Was ist denn sehr viel?
Es ist stellenweise viel, und ich glaube auch, du musst der Typ Spieler dafür sein, dass du auch Bock drauf hast, mal dir die ganzen Sachen anzuschauen. Das Ding ist, dass du dir die ganzen Sachen einsammeln kannst und du kannst erstmal weiterspielen. Und bei dir im Log wirst du dann immer sehen, okay, was hast du zuletzt eingesammelt, was hast du dir noch nicht angesehen? Und dann kannst du dir, keine Ahnung, kannst du dir die Zeit nehmen und das nochmal in aller Ruhe zwischen zwei Kapiteln oder was auch immer durchlesen. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, der da irgendwie Bock drauf hat oder das gerade spielt, dass man sich entweder während der Mission oder wenn man keinen Bock drauf hat, das Pacing irgendwie zu verlangsamen, dass man das zwischen zwei Missionen einfach macht, dass man sich kurz hinsetzt und die ganzen Sachen durchliest, weil die nicht nur dir mehr Kontext geben, sondern die sind stellenweise auch richtig gut geschrieben. Also mir macht das echt Spaß, so bestimmte Geschichten zu entdecken, weil das nicht nur emotionslose Sachen sind, sondern das sind stellenweise auch Briefe zwischen zwei Mitarbeitern, die halt nochmal bestimmte Sequenzen näher erläutern, die mal von denen mal gesprochen wurde, aber die du nicht selber miterlebt hast und einen sehr integralen Bestandteil von dem haben, was dieses Büro eigentlich ist. Und dass sie, dass du so einfach mehr Verständnis für diese Welt bekommst und Storytelling so aufbereitet wird, dass dir halt nicht alles vorgesetzt wird, sondern du auch ein bisschen was machen musst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass du also ein bisschen dafür gemacht sein musst, weil Control auch ein Spiel ist, dass du jetzt nicht zum Beispiel mit einem typischen Sandbox-Spiel vergleichen kannst. Du hast keine Minimap, du hast keine Sternchen, die dir irgendwo angezeigt werden, du hast ein Missionsziel, du hast eine recht rudimentäre Map für mein Verständnis und dann musst du zusehen, dass du den Weg findest. Und das zeigt mir einfach, dass das ein Ding ist, das dich halt nicht wirklich an die Hand nehmen möchte, sondern dass du halt wirklich selber gucken musst, okay, wohin gehe ich, vielleicht probiere ich auch ein bisschen was aus, vielleicht mache ich mal hier eine Nebenmission, vielleicht mache ich mal da nochmal was ich nicht unbedingt machen muss, vielleicht gehe ich nochmal den extra Umweg, um dann letzten Endes zum Ziel zu kommen. Also es ist jetzt nicht, ich würde es nicht als so einen leichten Snack beschreiben, sondern vielmehr als ein Spiel, das ein bisschen was von dir verlangt, aber umso mehr dir zurückgibt, wenn du halt wirklich das Investment tätigst.
Ja, ich finde, das hängt bei mir auch immer vom Spiel ab. Also ich bin eigentlich jemand, der total gerne so Schriftstücke liest, so zusätzliche Dinge. Aber dann muss mich das Spiel halt auch reizen. Also da muss es mir irgendwas liefern. Ich weiß, bei Quantum Break habe ich auch angefangen, wirklich alles zu lesen und war so, okay, ich möchte wissen, was passiert. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass mich die Geschichte gar nicht so richtig abholt, dass mir die Charaktere relativ egal sind. Und dann habe ich natürlich irgendwann auch das Interesse daran verloren, diese Schriftstücke zu lesen, von denen es halt auch unglaublich viele gab. Ja. Und ich finde, das muss ich halt irgendwie so ein bisschen die Waage halten. Ich habe jetzt auch für Game 2 Remnant gespielt. Das ist so ein Dark Souls-like mit so Shooter-Elementen. Und weiß nicht, irgendwie die Geschichte ist gar nicht so großartig interessant, aber die haben die halt auch so Schriftstücke stellenweise irgendwo hingelegt, wo ich dann dachte, hey, fange ich doch mal an zu lesen, lese mir so eine Seite durch und plötzlich merke ich, oh fuck, das war Seite 1 von 20. Und ich finde auch bei sowas, selbst bei so Schriftstücken, bei Zusatzinformationen, musst du halt immer das Pacing vom Spiel im Hinterkopf behalten. Weil das kann eine schöne Abwechslung sein, wenn du ein Actionspiel hast und du kannst zwischendurch mal was lesen, dann ist das ja auch mal wieder was anderes. Das mag ich stellenweise, aber wenn es zu viel ist, bei Quantum Break gab es stellenweise so Räume, da konntest du Computer untersuchen, konntest du E-Mails lesen, dann gab es da noch irgendwelche Schriftstücke in irgendwelchen Regalen und dann warst du in so einem Raum wirklich theoretisch Viertelstunde, 20 Minuten damit beschäftigt, nur zu lesen. Und das finde ich ist halt auch, das müssen Entwickler irgendwie so ersetzen, dass halt das Pacing, dass die Geschwindigkeit vom Spiel nicht kaputt geht. Deshalb bin ich da gespannt. Also generell glaube ich, dass mich Control da ein bisschen mehr reizt, weil ich halt, das ist halt einfach so abgefahren. Alles, was man bis jetzt gesehen hat und auch so die Geschichte, die ich mir habe erzählen lassen, die ist halt crazy. Irgendwo wurde auch mal verglichen, dass das so ein bisschen das Hideo Kojima-Werk von Remedy ist. Also
das ist wirklich so gar nicht mal so weit weg, dass das sehr viele Kojima-eske Züge hat und deine Kritik kann ich vollkommen nachvollziehen und ich teile sie auf jeden Fall auch. Das Ding bei Quantum Break ist halt, und was mir bei Control am meisten aufgefallen ist, dass du stellenweise Schriftstücke hattest, die halt wirklich zugepflastert waren mit Buchstaben, dass du halt kaum Platz irgendwie hattest und die Buchstaben an sich oder die Fontgröße auch super klein war. Bei Control ist das so, dass du stellenweise, dass du nie erschlagen wirst. Du hast immer maximal eine Seite, du hast ein angenehm großes Font und kannst dann relativ smooth dir alles durchlesen. Und wie gesagt, wenn du das halt nicht sofort machen möchtest, kannst du das immer noch danach machen. Ich habe jetzt, glaube ich, 12 Stunden gespielt. Ich bin noch nicht am Ende, habe um die 60, 70 Sachen gefunden. Und ich hatte nie das Gefühl, okay, das ist jetzt mega lame und anstrengend, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass das Spiel gibt sich Mühe, mich in diese Welt eintreten zu lassen. Und das ist dann so ein Ding, wo ich mir dann immer nochmal einen extra Ruck gebe und mir das nochmal durchlese. Und das ist dann immer umso schöner, dass du halt was vom Spiel zurückbekommst.
Oh, krass, okay. Weil ich habe auch durchaus Unterschiedliches gehört. Also ich glaube, alle waren positiv angetan erstmal und meinten so, ey doch, das ist ein ganz cooles Spiel. Aber so die restlose Begeisterung, gerade Richtung Ende, habe ich oft gehört, dass da wohl so ein bisschen sich die Entwickler so ein paar Zinken geleistet haben. Aber gut.
Ich bin noch nicht am Ende angekommen. Deswegen kann ich nicht sagen, wie storymäßig am Ende nochmal alles aufgelöst wird. Ich weiß halt nur, dass das Ding nicht perfekt ist, dass du gerade auf so einer Playstation zum Beispiel, dass du da mit diversen Frame-Rate-Einbrüchen irgendwie zu kämpfen hast. Aber auch die Map, die Map ist wirklich grauenhaft, die ist echt nicht cool. Und du musst ständig draufschauen, du wirst dich ständig verlaufen. Aber ich kann irgendwie damit umgehen, ich mag es, dass das halt nicht perfekt ist, dass das halt das erste unabhängige Projekt auch von Remedy ist, also die sind zwar von 505 gepublished, aber die Marke gehört Remedy und keine Ahnung, ich mag es ganz gerne, dass das halt nicht von überall AAA trieft, sondern halt so ein bisschen Ecken und Kanten hat, das ist natürlich jetzt so ein Klischeesatz, aber ich mag's, ich habe echt eine gute Zeit mit.
Nee, ich will mir das auf jeden Fall auch angucken. Ich habe so die Trailer jetzt zum Launch auch total gekriegt, weil man einfach gesehen hat, auch was die mit der Bildsprache machen und was für schöne Bilder die da stellenweise kreieren. Schon alleine deshalb möchte ich es einfach sehen. So die Neugierde ist da. Dann noch dieses abgespacede Setting und Metroidvania-Elemente. Ja, auf jeden Fall werde ich mir hoffentlich vielleicht in meinem Urlaub nächste Woche angucken. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die so unter dem Deal mit Microsoft gelitten haben. Ich habe auch so hier und da so ein bisschen interner über Ecken gehört, dass so bei der Entwicklung von Quantum Break halt auch ganz viel wieder umgeworfen und hin und her und keine Ahnung was gemacht wurde, weil das halt von oben so ein bisschen gewünscht wurde von Microsoft. Und ich glaube, darunter hat auch Quantum Break gelitten, weil ich habe es gespielt und fand es auch einfach mit Abstand das schlechteste oder das schwächste Remedy-Spiel. Und deshalb bin ich echt gespannt, wie das jetzt bei Control wird. Auch wenn sie da vielleicht nicht so hohes Budget hatten wie jetzt im Vergleich zu Quantum Break. Aber weiß nicht, da ganz viele Sachen, die mich da auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Deshalb cool, wenn es dir gefallen hat, umso besser. Ja. Das verleiht dem noch mal ein bisschen Nachdruck. Das andere Spiel, auf das ich mich diesen Monat extrem gefreut habe, war Telling Lies. Das ist von Sam Barlow. Und Sam Barlow, der hat vor, oh Gott, 3-4 Jahren oder so, Her Story veröffentlicht. Und das war ein FMV-Spiel, also ein Spiel mit Realfilmaufnahmen. Etwas, was ja eigentlich relativ, naja, nicht tot, also FMV-Spiele haben so ein kleines Revival erlebt und gibt es jetzt auch häufiger wieder. Aber trotzdem ist es so ein Style, den man einfach nicht mehr so regelmäßig sieht. Wir haben über Quantum Break geredet, sogar Quantum Break hatte so Realfilmsequenzen. Mhm. Aber es fühlt sich ganz oft so ein bisschen falsch an. Aber Her Story hat das perfektioniert, fand ich. Das war ein Spiel, wo man eigentlich nur Aufnahmen von einem Verhör hatte mit einer Dame. Und du hattest so einem, also quasi du als Spieler saßt an einem Desktop-PC, an einem Rechner und hattest so eine Benutzeroberfläche, wo du eine Videodatenbank durchsuchen konntest und das anhand von gewissen Begrifflichkeiten, also von Wörtern konntest du dir Ergebnisse anzeigen lassen und diese Begriffe hast du dir halt aus dem Verhör, aus dieser Verhörsituation herausgefischt. Also wenn die Dame irgendwas Interessantes gesagt hat, irgendwas Auffälliges, dann hast du danach dieses Wort in die Suchmaske eingegeben und hast wieder weitere Videos bekommen und hast dir so anhand dieser stückelhaften Verhörmomente so die Geschichte zusammengesetzt und die Hintergrundgeschichte von der Frau, weil da ging es um Mord und das war fantastisch. Also so ein fantastisches Spiel, so toll, auch weil es die Art und Weise, wie man halt eine Geschichte erlebt, total umstellt, weil du die Geschichte halt wirklich immer so in Fetzen erlebst und halt auch nicht linear. Du kannst dir wirklich, jeder Spielablauf wird anders verlaufen, weil du dir halt unterschiedliche Dinge suchst und unterschiedliche Dinge deine Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn das sich aber nachher so zusammenpuzzelt, hast du natürlich trotzdem das gleiche Ergebnis. Du hast trotzdem eigentlich eine total interessante Geschichte. Und das war einfach, weiß ich nicht, für mich so ein richtiges Erweckungsmoment, weil das die Art und Weise, wie man einfach eine Geschichte erlebt, auf den Kopf stellt. Und mit Telling Lies kam jetzt quasi der Nachfolger. Da hat Sam Barlow dran gearbeitet, zusammen mit Annapurna ist das entstanden, die ja generell echt richtig coole Indie-Spiele publishen. Und diesmal hat man gemerkt, dass der da ein bisschen mehr Geld in die Hand bekommen hat. Er hat verschiedene Schauspieler, auch Schauspieler, die man durchaus kennt. Oh Gott, jetzt wäre natürlich wieder Live-Recherche angebracht.
Live-Recherche!
Naja, gut, ich guck mal nebenbei. Auf jeden Fall die eine Dame, die kennt man von Westworld zum Beispiel. Warte mal, Telling Lies. so, und zwar Angela Sarafian, glaube ich. Genau, das ist zum Beispiel jemand, den man aus Westworld kennt, und die anderen Schauspieler kennen irgendwie auch. Das waren nur Sachen, die ich jetzt persönlich nicht so geschaut habe. Aber das sind auf jeden Fall richtig gute Schauspieler. Und wir haben vier Hauptcharaktere, die aber alle eine Geschichte irgendwie vereint. Der Hauptdarsteller ist, ja, man darf, glaube ich, auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall der Hauptdarsteller, wir haben einen Hauptdarsteller, einen Mann, der hat eine Frau, aber er hat auch gleichzeitig wohl noch eine Beziehung mit einer anderen Dame, und er hat auch noch ein Webcam-Girl, mit dem er irgendwie Kontakt hat. Und man muss halt herausfinden, wie die zusammenhängen und was eigentlich überhaupt Phase ist. Springt also auch quasi da wieder zwischen den Zeitebenen hin und her. Und der Twist an der Geschichte ist diesmal, dass wir keine Verhörsituation oder sowas haben, sondern wir haben Videoaufnahmen, und meistens während Videochats oder während Videotelefonaten. Also das bedeutet, der Typ sitzt auf der Couch zum Beispiel und telefoniert übers Handy oder über einen Laptop mit seiner Frau. Und da fängt dann leider auch ein bisschen das Problem an. Auf der einen Seite ist es cool, weil du hast halt abwechslungsreichere Settings. Du hast nicht nur die Verhörsituation, sondern, keine Ahnung, du bist mal auf einem Boot, dann bist du mal in dem Wohnzimmer von dem Typen, dann bist du bei, der ist manchmal bei so einem Treffen von so einer komischen Gruppe, und da bist du dann, also du hast einfach mehr Abwechslung, du hast mehr Charaktere. Eigentlich alles auf der Pro-Seite. Das Problem ist, dadurch, dass das so Videochats sind, und du nur eine Seite des Videochats im ersten Moment hast, entstehen total viele Pausen, die total dumm sind. Also du musst dir vorstellen, wir sehen jetzt gerade Ilias, wie er mit mir telefoniert, aber jetzt erzähle ich ja ganz viel, und Ilias sitzt da und macht nichts. Und genau das hast du. Du hast super viel Leerlauf, super viele Pausen. Es gibt wirklich Momente, wo sich, bei der einen Szene muss ich richtig lachen, weil die eine Frau mit dem Mann telefoniert und sich tatsächlich hinlegt und schläft. Und der Mann soll halt dabei bleiben und ihr doch Gesellschaft leisten beim Einschlafen. Und dann siehst du ihr wirklich eine Minute lang zu, wie sie da liegt und pennt. So, that's it. Und das gibt's so oft, und ich verstehe es nicht. Das ist einfach keine gute Erzählweise. Das macht halt einfach das Konzept nicht mit. Und das nächste Problem ist, du hast halt auch da, genauso wie bei Her Story, eine Datenbank, die du über Suchbegriffe so abklapperst. Und wenn du ein Video gefunden hast, also keine Ahnung, sagen wir, du hast einen Namen bekommen, Peter zum Beispiel, du gibst Peter ein, dann bekommst du 5 Videoergebnisse immer nur. Also die Ergebnisse sind immer ein bisschen eingeschränkt, damit man nicht gleich alle Videos findet. Und wenn du dann das Video auswählst, springt das Video an die Stelle, wo Peter gesagt wird. Und wenn das ein 8-Minuten-Video ist, aber Peter erst in der 6. Minute gesagt wird, dann fängst du in Minute 6 an, dieses Video zu gucken.
Ja, das habe ich auch.
Und du müsstest zurückspulen. Ja. Und zurückspulen ist sau langsam. Warum gibt's nicht mal einen Knopf, um an Anfang zu springen? Das sind so viele Sachen, die einfach, ich weiß es nicht. Ich glaube, Sam Barlow hat nicht so ganz verstanden, wo die krasse Stärke von seinem ersten Spiel war. Das ist schon ganz schön anstrengend, dieses Spiel. Und ich muss sagen, ich bin ganz schön enttäuscht.
Oh nein.
Also die Geschichte ist irgendwie an sich schon auch interessant, aber die halt zu erfahren, ist wesentlich mehr Arbeit als bei Her Story, und das zerfasert halt komplett. Und ich muss auch sagen, ich habe es jetzt einmal durchgespielt, aber ich habe die Geschichte noch gar nicht in ihrer Gänze gegriffen, weil du so viele Files finden könntest, die jetzt für mich die verschiedenen Charakterplots noch gar nicht aufgelöst haben. Also ich weiß ungefähr von 2 von den 4 Personen grob, was passiert ist, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und das hat bei Her Story halt viel besser funktioniert. Da hat dieses eingegrenzte Szenario viel besser funktioniert, einmal für das Verständnis, aber ja, halt auch von der Auflösung und wie die ganzen Zusammenhänge sind, das konntest du bei Her Story viel besser greifen, und Telling Lies ist, glaube ich, so ein bisschen an der Größe auch kaputt gegangen. Also ich muss sagen, wenn ihr mal ein cooles FMV-Spiel spielen wollt, dann schaut euch vielleicht lieber Her Story an, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil Her Story ist fantastisch, Telling Lies leider nicht so. Leider nicht so.
Schade. Naja, ich werde es mir trotzdem, glaube ich, mal angucken, weil ich das Format einfach spannend finde, weil ist auch ein bisschen egoistisch gedacht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sowas wie Her Story oder Telling Lies sehe, dass ich es vielleicht auch irgendwann mal schaffe, ein Videospiel zu entwickeln. Weil das halt noch am ehesten in diese Kerbe fällt, die uns selber auch so ein bisschen begleitet, das Filmen, das Interviewen in Anführungsstrichen, Das fand ich immer schon mega, mega interessant. Und allein aus den Gründen würde ich es mir ganz gerne mal anschauen. Unabhängig davon mag ich es einfach sehr, sehr gerne, wenn man mir eine coole Geschichte erzählt. Oder in dem Fall, wie man eine coole Geschichte zwar erzählen möchte, es aber doch schief geht. Ich will es mir anschauen, aber ich werde das wahrscheinlich erst machen, wenn es fürs iPhone oder so rauskommt. Ich habe Her Story nämlich auch auf dem Handy gespielt. Und das funktioniert da echt gut. Also vor allem kannst du da easy deine Sachen einfach, du musst ja im Grunde nur Sachen eintippen und dir Videos anschauen.
Und obwohl ich das Gefühl auch mag, das haben sie bei Telling Lies halt auch gut gemacht. Du hast ja, wenn du das Spiel startest, auch wirklich so eine PC-Oberfläche.
Ja,
du siehst auch immer so die Silhouette von dem Charakter vor dem Bildschirm quasi.
Ach, wirklich?
So durchschimmern. Genau, war bei Her Story auch, nur nicht ganz so präsent, aber gab's da ja auch. Und ich habe das halt auf dem Laptop gespielt, wirklich so auf meinem Schoß. Und das kam halt total gut rüber, weil du auch so diese Sounds hast von einem brummenden Rechner. Und wenn die Tastaturanschläge kommen, dann hast du das halt auch im Spiel. Ah. Und das ist so ein Grad der Immersion, den ich, glaube ich, an einem Handy jetzt nicht hätte. Weil es ist halt nicht das Gleiche. Das wird mir so ein bisschen fehlen.
Aber es ist halt einfacher für mich zu spielen. Ich spiele generell sehr, sehr ungerne am PC. Und deswegen, ja, mal schauen.
Ich finde, mit Laptop geht's, aber ja. Ja, keine Ahnung. Also an sich ist es cool. Die Idee ist halt immer noch nett, aber ich glaube, dieses Prinzip, das er mit Her Story festgelegt hat, das hat halt so seine Grenzen. Und ich glaube, die hat er nicht so ganz ausgelotet. Ich glaube, mit so einer großen Geschichte geht das nicht so ganz auf, weil es halt total schade ist, weil dieses Prinzip, du schaust etwas und bist halt super achtsam auf alles, was gesagt wird, weil du ja deine gewissen Informationen rausziehen musst, um wieder neue Ergebnisse zu erzielen, um wieder neue Videos zu finden. Und das Prinzip ist halt total toll. Im ersten Moment dachte ich auch so, okay, es funktioniert genauso gut wie bei Her Story. Und dann über die Zeit erst hat es so ein bisschen verloren. Deshalb, keine Ahnung. Also man kann es ausprobieren, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin da eher enttäuscht. Ja.
Oh nein. Den Sebastian Gütesiegel hat Telling Lies nicht bekommen. Ja. Aber ich weiß, dass Monster Hunter World das Gütesiegel von Sebastian bekommen hat. Das hat jetzt zumindest eine Zeit lang Spaß gemacht. Das ist auch das Thema, was ich als nächstes jetzt ansprechen wollen würde. Denn just vor einem Tag, vor zwei Tagen, am Freitag, ist Iceborne rausgekommen. Das neue, große, sie nennt es Massive Expansion. Und macht im Grunde da weiter, wo man mit Monster Hunter World aufgehört hat. Bloß es gibt ein neues Gebiet, es gibt ein Schneegebiet, es gibt ein paar neue Monster und es gibt natürlich enorm viele Teile, die es zu farmen und zu grinden gilt. Du hast Monster Hunter World, ich glaube, bis zum ersten Ende durchgespielt und dann hast du es erstmal liegen gelassen, ne?
Mhm, genau.
Und weil du das Gefühl hattest, dass du im Grunde schon alles gesehen hast oder weil dir das Ding einfach nicht mehr gegeben hat, weil man muss auch fairerweise sagen, so gut das Spiel auch ist, es lebt halt einfach von seinem Grind und von seinem repetitiven Design, dass du halt Missionen immer und immer und immer wieder machen musst, bis du halt die Teile bekommst, die deine Rüstung halt vervollständigen.
Ja, genau, also bei mir war es halt dieser Grind, der mich dann irgendwann doch so ein bisschen erschöpft hat. Also die Entwickler haben es ja schon hingekriegt, dass jede Monster-Konfrontation sich irgendwie anders spielen kann und dass du andere Wege finden kannst, mit den Monstern umzugehen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich dann doch immer das Gefühl, ey, ich mache jetzt doch relativ viel das Gleiche, einfach um, weiß ich nicht, eine neue Rüstung zu bekommen oder das und das. Und da, weiß ich nicht, da hat es dann bei mir irgendwann aufgehört. Aber an sich ist es natürlich trotzdem ein tolles Spiel. Aber ja, das hat bei mir so ein bisschen den Knackpunkt gebracht.
Ich will auch gar nicht zu viel Zeit für Monster Hunter irgendwie in Anspruch nehmen. Ich habe es auch nicht super lange und viel gespielt. Also die Expansion jetzt. Aber ich muss sagen, es macht halt sofort wieder Spaß. Obwohl du halt, wie gesagt, du grindest einfach nur. Aber du hast neue Monster. Und ich war jetzt, bevor das Ding rausgekommen ist, war ich noch mal kurz auf dem Sender mit dem guten Trant, der, glaube ich, den Game 2 Beitrag zu Monster Hunter Iceborne gemacht hat. Und da haben wir auch noch mal 1,5 Stunden in dieses oder 2 Stunden in dieses Spiel reingeguckt. Und da hat er auch was Passendes gesagt. Und er meinte, dass es natürlich repetitiv ist und alles und man einfach Bock auf das Kämpfen hat und auf das Spiel an sich, um sich den nötigen Spaß irgendwie rauszuziehen, weil natürlich ist es am Ende einfach nur Balken zuzusehen, wie sie entweder sich vervollständigen oder irgendwelche Zahlen, wie sie immer weiter nach oben gehen, aber die haben das so gut hinbekommen, die Action so zu inszenieren, dass sie halt Spaß macht, dass die verschiedenen Kampfsysteme halt irgendwie sinnig sind und dass du halt irgendwie das Gefühl hast, du bekämpfst jetzt einfach so ein richtig fettes, abgefucktes Vieh, das dir halt wirklich an die Gurgel möchte. Und du das halt wirklich auch, du hast die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten, dieses Vieh zu besiegen. Und wenn du das gemacht hast, fühlst du dich einfach wie der fucking Badass. Und es wird halt immer einer draufgepackt, indem halt immer wieder noch ein neueres, noch ein größeres, noch ein abgefahreneres Monster dazukommt. Und dann irgendwann die Revierkämpfe kommen und sich zwei Riesenmonster gegeneinander bekämpfen. Das ist schon fast so Godzilla das Spiel eigentlich. Und allein das, dass du halt immer wieder diese, ich Vergleich ist immer ganz gerne mit Bosskämpfen. Es ist einfach eine sehr, sehr große Aneinanderreihung von sehr, sehr vielen Bosskämpfen, die du machst. Und dass du halt immer das Gefühl hast, auch wenn es halt immer repetitiv ist und du das Monster immer und immer und immer und immer wieder bekämpfst, dass halt stellenweise immer wieder neue Sachen passieren können, indem halt so ein random Event stattfindet, dass halt so ein riesen Flugdrache dein Gegner, in dem Fall ein Dino, einfach krallt und sich mitnimmt in sein Nest und du da irgendwie weiterkämpfen musst. Oder dass dein Gegner irgendwie neue Moves auspackt, die du vorher so noch nicht gesehen hast, obwohl du das Spiel schon 10 Stunden spielst. Das sind, ich mag diese Elemente ganz gerne, dass du diese Fast-Pacing-Action hast, dass immer wieder neue Sachen passieren können und dass du am Ende natürlich diesen Gameplay-Loop drin hast, der das Gehirn schön triggert, indem du ständig neue Belohnungen bekommst. Diese Belohnung kannst du dann auch sehen, sie glitzern dann auch so schön und alles. Das ist halt so das typische Ding und die bewährte Formel. Aber wie es Monster Hunter umgesetzt hat, auch wenn es stellenweise sehr erschlagend sein kann mit seinen vielen Optionen, mit seinen vielen Perks, die du dann noch einsetzen kannst, mit dem Botaniker, mit der Forschungsstation, mit dem Typen, der dir das Essen macht. Das sind so viele Mechaniken mittlerweile drin, wo ich auch nach einem Dreivierteljahr reingucken wieder echt nicht mehr wusste, okay, wo ist oben und wo ist unten. Aber dann machst du halt die ersten paar Partien, vor allem wenn halt jemand noch dazukommt. Ich habe das mit meinem guten Kollegen Robin gespielt. Und es macht einfach Bock. Es ist ein gutes Spiel. Okay.
Ich habe halt auch nur gehört, Trant hat natürlich die ganze Zeit geschwärmt, jetzt die vergangene Woche und die Woche davor. Und er meinte halt auch, dass das ein richtig geiles DLC ist, weil es halt auch einfach so riesig ist und so viel bietet. Und vor allen Dingen wohl auch relativ zum Schluss auch immer noch irgendwelche neuen Dinge dir zeigt, die du so gar nicht erwartest. Und da muss man, glaube ich, sagen, gerade wenn jemand Bock generell auf Monster Hunter hat, dann geht an Iceborne wahrscheinlich auch nicht viel vorbei. Für mich, wir haben ja auch einmal schon mal drüber gequatscht, für mich ist so ein bisschen die Luft raus. Und ich habe, glaube ich, jetzt auch gerade weiß ich nicht den Kopf, mich da wieder so in diese Systeme reinzufuchsen. Ich weiß auch nicht, wenn so Spiele so komplex sind und so dir eine gewisse Bürde einfach erstmal auferlegen, bevor es wieder Spaß macht, das kann schon ein bisschen abschrecken. Deshalb bin ich da, glaube ich, echt relativ raus. Also ich habe, glaube ich, auch Iceborne jetzt bekommen in der Redaktion, aber ich war so, ich weiß nicht, ich glaube, das kann erstmal jemand anderes haben, wenn jemand anderes möchte. Da gibt's gerade andere Dinge, die ich erstmal spielen will. Aber es ist halt ein cooles Spiel und ich weiß damals auch, dass ich so den Charme schon alleine genial, also einfach mag. Es ist halt so japanisch, ne, mit den Katzen, die dich begleiten oder schon alleine diese Kochsequenzen, wie dir die Katzen das Essen zubereiten, ist einfach fantastisch. So, da geht einem irgendwie das Herz auf. Aber ja, mir fehlt gerade irgendwie so ein bisschen die Ruhe, mich da nochmal reinzufuchsen.
Kann ich komplett nachvollziehen. Und es ist bei Iceborne, es ist halt nicht anders, dass du da natürlich, da wird natürlich wieder einer draufgesetzt, nicht nur neue Monster, nicht nur ein neues Gebiet, nicht nur eine neue Hub-Welt, sondern auch diverse neue Mechaniken, die damit einhergehen. Und man muss dafür, glaube ich, auch ein bisschen einfach Bock haben. Aber für alle Leute, die es haben, ey, da, you are in for a treat. Es ist einfach geil. Sie haben es echt geschafft. Und ich gönn's Capcom auch richtig, richtig doll, weil sie das schon seit Ewigkeiten machen, mit der PSP, glaube ich, damals so richtig gestartet, oder mit der PS2 sogar.
Mit der PS2, genau, ja. Das hast du auch noch gespielt.
Ja, echt? Auf der PS2 hast du das damals gespielt? Krass.
Ja. Aber auch nicht lange, also wirklich nur einmal mehr oder weniger reingespielt und dann irgendwie dann doch liegen gelassen, weil es auch kein anderer mit mir gespielt hat.
Also vor allem, ich habe es auf der PSP mal kurz mir angeguckt und ich wurde da so krass erschlagen, dass ich das, okay, nope, sofort zur Seite gelegt habe. Und irgendwann dann auf dem 3DS wieder angefangen und man merkt einfach, dass das World so alles vereint, alle die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, vereint und das auf so ein Level hievt, vor allem wenn du halt jetzt nochmal eine smoothe Kamera hast und alles. Das ist das Ergebnis einer sehr, sehr, sehr langen Geschichte, und dass das jetzt so erfolgreich ist, das freut mich einfach für Capcom. Das haben sie sich, glaube ich, verdient.
Ja, vor allen Dingen hat Capcom halt echt einen Run. Ich finde, von den japanischen Entwicklern ist Capcom echt ganz vorne mit dabei. Alles, was die jetzt anfassen, ihre Serien irgendwie wieder neu aufsetzen, das klappt irgendwie. Also egal ob Resident Evil oder Devil May Cry, irgendwie alles hat irgendwie so Hand und Fuß, so alles funktioniert, und die wussten einfach wie. So, ja. Also die sind gerade richtig auf einem guten Weg, finde ich. Und da zählt Monster Hunter auf jeden Fall dazu.
Ja, wobei das auch echt ein harter Weg war, vor allem, weil du bei Capcom auch das Gefühl hattest, dass sie irgendwie nicht so wirklich raffen, okay, wie geht HD eigentlich? Vor allem, wenn du dir halt sowas wie Lost Planets, auch Resident Evil 5 oder 6, die jetzt keine schlechten 6, Spiele sind, aber wir sind, naja.
Ja, 6 schon.
Was hast du jetzt gesagt?
Da gibt's ja wirklich eine zweite Meinung.
Naja, ich kenn auf jeden Fall ein, zwei Leute, die mit Resident Evil 6 Spaß hatten. Aber dass sie einfach in ihre Technologie investiert haben, also diese RE Engine zum Beispiel, wie absurd das alles aussieht und wie gut sie das hinbekommen haben, dass sie jetzt mit Monster Hunter die Unreal Engine so weit ausgereizt haben, dass sie halt ihre Vision umsetzen können. Das finde ich geil, das ist ein sehr, sehr schönes, positives Beispiel, was so die japanische Videospielwelt angeht.
Genau, irgendwie aber auch so ihre Wurzeln dabei nicht vergessen, also einfach so eine Sprache gefunden, die das schon deutlich von amerikanischen Spielen abhebt, aber irgendwie trotzdem modern wirkt. Also keine Ahnung, ich bin mit Capcom-Spielen gerade sehr glücklich. Ich finde die eigentlich fast durch die Bank weg alle gut.
Geil. Hast du denn noch ein Spiel, das du gut findest? Oder schlecht oder was auch immer?
Das ich gespielt habe, meinst du? Ja, ich habe relativ viel gespielt für Game 2, aber halt alles nur so angespielt, weil ich unter dem Radar gemacht habe. Da quasi frühstücken wir immer alles ab, was wir so irgendwie in den Folgen nicht verbraten haben. Ich will gar nicht so viel zu erzählen, aber ich könnte einmal sagen, dass ich Remnant from the Ashes gespielt habe. Das ist dieses Souls-like von den Darksiders 3-Machern von Gunfire Games. Und ich muss sagen, ich war echt skeptisch. Also ich habe mir vorher so ein paar Trailer angeguckt, so das Konzept mir ein bisschen angeschaut, und keine Ahnung, ich dachte mir so, ey, das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich den Entwicklern das nicht so richtig zugetraut. Irgendwie hat mich der Stil im ersten Moment auch noch nicht so hundertprozentig bekommen, und weiß ich nicht. Irgendwie dachte ich einfach, das wird nicht zusammenkommen, das wird nicht funktionieren. Und jetzt habe ich es ein bisschen gespielt und ich muss sagen, doch, es kommt zusammen. Es ist echt ein richtig gutes Souls-like, das man, glaube ich, auch mit 4 Spielern spielen kann, was halt mehr so auf Third-Person-Shooter-Elemente setzt. Also du bist die Steuerung ist eigentlich 1:1 wie bei Dark Souls, aber du hast halt einfach deine Schusswaffen und machst das aus der Entfernung, kannst auch dich so unter Projektilen durchrollen. Also es ist einfach nur Souls-like auf Entfernung, auf Distanz. Aber das klappt richtig gut, und auch der Multiplayer-Modus macht super viel Spaß. Keine Ahnung, einfach nur, weil es sich halt so gut anfühlt. Also das Kämpfen oder das Schießen in dem Fall ist einfach richtig gut umgesetzt, und es macht einfach wahnsinnig Spaß, gerade wenn man zu zweit ist. Es ist auch so, dass du deinen Koop-Partner verletzen kannst, also Friendly Fire ist automatisch immer an, und das verlangt von dir so einen gewissen Grad an Taktik. Also du musst einfach schauen, dass du deinen Kumpel nicht über den Haufen schießt, du musst dich absprechen, wie du dich positionierst in gewissen Situationen, und keine Ahnung, also mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Der einzige Wermutstropfen ist so ein bisschen, dass die Entwickler auf prozedural generierte Gebiete gesetzt haben, was für mich schon fast so ein kleines bisschen zu so einem Unwort geworden ist, weil ich einfach immer merke, wenn Dinge prozedural generiert sind oder zufällig erstellt sind, dass die halt immer so ein bisschen an Wertigkeit verlieren. Das ist ganz komisch. Gerade wenn du halt natürlich mit dem Spiel konkurrierst, nämlich Dark Souls oder der ganzen Souls-Serie, wo du halt einfach merkst, dass jeder verdammte Stein da an der Stelle ist, wo er hingehört, und sich Leute da wirklich Gedanken gemacht haben und sogar über die Spielwelt einen Teil der Geschichte erzählen, dann ist sowas wie ein prozedural generierter Dungeon halt leider echt ein bisschen wack. Also das kann damit einfach nicht konkurrieren. Es ist nämlich schade, weil der Artstyle eigentlich ganz cool ist. Also sie haben schon interessante Gebiete, die rein optisch ansprechend sind. Aber das Problem ist, dass halt eigentlich alles sehr gleich aussieht und wenig einprägsam ist und gerade dadurch so ein bisschen die Orientierung verloren geht und einfach der Charme so ein bisschen fehlt. Aber davon abgesehen würde ich echt sagen, jeder, der auch nur im Ansatz Spaß mit Souls-like-Spielen hat und vielleicht sogar Bock hat, mit einem Kumpel und mit einer Freundin zusammen mal durch so einen Souls-like-Shooter zu laufen, dass das wirklich richtig viel Spaß machen kann. Also Remnant from the Ashes, muss ich meine Vorabbefürchtungen auf jeden Fall revidieren. Das ist echt ein richtig, richtig unterhaltsames, cooles Spiel. Und vor allen Dingen richtig fair, weil es 40 Euro kostet. Ich finde, das ist für so ein Ding echt, echt gut.
Geil.
Ja. So ein Ding. Aber wie gesagt, mehr brauche ich da nicht erzählen.
ist so ein Ding, dass ich null auf dem Schirm hatte. Aber ich sehe in meiner Freundesliste halt, dass das ab und zu mal Leute spielen. Deswegen habe ich mich schon gewundert. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt schon im Vorfeld kurz im Gespräch erzählt hast, dass du das hier kurz anreißen möchtest. Interessant. Dann werde ich mir das vielleicht angucken, wenn ich denn die Zeit finde. Und
sieht Spoiler relativ wahrscheinlich nicht so viel, wie jetzt noch rauskommt. Sind wir ehrlich?
Keine Ahnung. Ich finde das, find das interessant. Aber ja, du hast vollkommen recht. Es ist gerade auch so eine Zeit, wo ich mich komplett erschlagen fühle. Also gerade, was, wenn du dir so die Switch anguckst. Ich habe gerade noch mal rausgekramt und geschaut, was ich hier noch alles habe. Es wurde jetzt die Super Nintendo-Geschichte gelauncht. Du kannst jetzt endlich Virtual Console Spiele spielen für den Super Nintendo auf der Switch. Du hast den Mario Maker, den ich noch lange nicht ausgereizt habe. Du hast jetzt die Dragon Quest 11 Demo, die einfach mal 10 Stunden lang ist.
What?
Okay. Ja, du hast Fire Emblem, das ich liebe und unheimlich gerne weiterspielen möchte. Astral Chain habe ich hier noch. Ich habe Dragon Quest Builders, das ich 3 Stunden gespielt habe. Alter, und Zelda ist in 2 Wochen da. Und danach kommt noch Pokémon. Und danach kommt noch Luigi's Mansion. What the fuck, ey. Das ist
absurd. Ja, ist echt wahnsinnig viel. Aber hey, es gibt Schlimmeres, oder?
Ja, es ist Meckern, ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber das zeigt mir auch, dass, glaube ich, Videospielentwickler oder Publisher, dass sie mittlerweile ganz gut den Dreh raus haben. Vor allem Nintendo. Das freut mich echt ein bisschen, dass sie mit der Wii U halt echt auf den Sack bekommen haben, weil sie nicht richtig planen konnten, beziehungsweise sie sehr, sehr lange Durststrecken hatten. Und dass sie das jetzt irgendwie schaffen, halt wirklich in jedem Quartal mindestens 1-2 Brecher rauszuhauen, das finde ich mega abgefahren und überfordert mich so ein bisschen als Spieler. Aber du hast das ganz, ganz gut wiedergegeben. Es gibt tatsächlich schlimmere Sachen.
Ja, ich finde Nintendo da echt richtig erstaunlich. Ich dachte mir auch zwischendurch immer, auch zur Anfangszeit von der Switch, dass das alles viel zu gut ist, um wahr zu sein. Ja. Ich dachte immer so, ey, wenn die so viele Spiele hintereinander machen, da muss doch die Qualität irgendwie auf der Strecke bleiben. Aber wenn man ehrlich ist und sich jetzt die Spiele anguckt, die sie rausgebracht haben, da ist halt wirklich kein krasser Einbruch. Also die haben wirklich, weiß ich nicht, wie sie da ihre Teams aufgeteilt haben und wie sie die daran gesetzt haben, aber die sorgen da so für so viel Nachschub. Gerade so als Switch-Besitzer, da kann man sich gar nicht beschweren. Mhm. Ist vielleicht auch eine gute Überleitung für unser News-Segment.
Das ist ein gutes Stichwort, Sebastian, denn ich glaube, die Überleitung zielt auf die Nintendo Direct hin, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat. Und da gab es, sie war jetzt nicht überragend, also es war kein Zelda Breath of the Wild 2 zu sehen. Aber wir haben auf jeden Fall so 1-2 interessante Sachen gesehen, die wir so, glaube ich, nicht erwartet hätten. Allen voran Deadly Premonition 2.
Oh ja, oh ja.
Und ich glaube, ich spreche dafür sehr viele Menschen, wenn ich sage, dass das wirklich so gut wie keiner erwartet hätte, dass dieses Spiel jemals eine Fortsetzung bekommt.
Mhm, korrekt.
Hast du?
Ich finde es fast ein bisschen erstaunlich, entschuldige, dass ich dir da jetzt so gleich zwischengrätsche, dass das so klein abgehandelt wurde. Also klar, es ist jetzt kein AAA-Super-Mega-Seller überhaupt, aber es ist halt ja, es hat ja schon so einen besonderen Stand. Und das war wirklich nur so ein kleiner Trailer, den sie zwischendurch mal so eingestreut haben. Hätte ich fast größer gemacht, oder?
Ja, ich weiß, vielleicht ist das auch so ein Bubble-Denken wieder, dass das bei uns die sich ständig mit diesem Thema irgendwie beschäftigen und Deadly Premonition natürlich halt so ein Kult-Classic ist, aber auch schon sehr krasse Nische ist gleichzeitig, dass man natürlich die Zeit irgendwie einem Animal Crossing oder einem Luigi's Mansion oder einem Pokémon irgendwie, aber ja, also wenn es nach mir ginge, hätten die 10 Minuten nur dieses Ding zeigen können. Ich finde das halt vor allem cool, dass das halt vernünftig aussieht. Also es sieht nicht mega scheiße aus.
Stimmt, ja. Es hat, glaube ich, die Engine von D4, von dem anderen Spiel von Swery, kann das sein? Das sah nämlich echt sein. So ein bisschen so aus wie dieses Adventure, das mal für die Xbox gestartet wurde, aber nie zu Ende gebracht wurde. Mich hat es halt nur in dem Sinne überrascht, weil, keine Ahnung, da stand halt direkt Deadly Premonition 2, es wurden die Bilder gezeigt, da war so ja. gar kein Aufbau, weißt du? Ich ja. hätte da echt, weiß ich nicht, so ein bisschen, weil ich meine, selbst wenn es nur ein Fanliebling ist, aber das schlägt halt durchaus seine Wellen im Internet und kann halt ja auch Leute neugierig machen, die gar nichts damit anzufangen wissen. Deshalb hätte ich das, glaube ich, ein bisschen anders platziert, aber ja, du hast schon recht, ist halt Nische.
Mich würde auch super interessieren, wie so ein Vorabgespräch aussieht, wie bereiten wir eine Nintendo Direct vor? Oder wie bereitet man das auf? Wie viel Zeit bekommen die Entwickler? Ist das so, okay, Entwickler X, du bekommst 2 Minuten, mach das Beste aus diesen 2 Minuten? Oder ist das halt so eine generelle Vorgabe von Nintendo, die das hauptsächlich alles machen und das Material irgendwie zusammenschneiden? Ich fände das so interessant, mal sich anzugucken. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt zu Swery gegangen sind oder zu dem Entwicklerhaus und gesagt haben, okay, ihr habt 1 Minute, ihr könnt machen, was ihr wollt in dieser 1 Minute, aber schaut zu, dass ihr das Spiel zeigt und ballert. Und deswegen kann ich mich sehr gut in diese Situation reinversetzen, wenn man sich denkt, okay, für einen Aufbau ist nicht so viel Zeit, wir wollen möglichst viel zeigen, damit das ins Gedächtnis geballert wird quasi. Aber ja, also ein schöner Aufbau wäre, glaube ich, für alle Fans ein riesengroßes Ding. Vor allem hat es so schon eine riesen Lawine gefühlt auf Twitter oder in deinen jeweiligen Bubbles irgendwie ausgelöst. Ja. Ich finde es schön, ich finde das echt geil einfach, dass das passiert.
Ja, also ich habe die Direct live so ein bisschen verpasst, aber auch am nächsten Tag war das echt direkt das erste große Gesprächsthema bei uns in der Redaktion. Mhm. Und das finde ich halt auch geil. Also einfach nur, weiß ich nicht, irgendwie, weil es halt auch so ein richtig sonderbares Ding ist. Also es ist eigentlich ein Spiel, das über, also der erste Teil, was ja eigentlich überhaupt, weiß ich nicht, wenn du das siehst, eigentlich alles daran ist falsch und alles fühlt sich eigentlich im ersten Moment nicht gut an. Aber wenn du es dann spielst, ist es so, na doch, das ist irgendwas Besonderes. Irgendwas hat's einfach. Sei es vom Writing oder von der ganzen Spielwelt. Ist irgendwie sowas ganz Besonderes und ich weiß nicht, ich find's fantastisch, dass da ein zweiter Teil kommt. Das ist richtig genial.
Vor allem hat mich der Entwickler richtig dreist angelogen. Ich war ja vor einem Jahr bei ihm und habe auch über Deadly Premonition gesprochen und da habe ich natürlich auch gerne gefragt, ey, gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, dass du jemals wieder an diesem Universum oder an diesen Charakteren arbeitest? Und da meinte er einfach nur, ja, ich habe die Marke nicht mehr und liegt jetzt, glaube ich, bei Access Games und was sie damit machen, das ist so deren Ding und ich schaue zu, dass ich halt meinen Kram irgendwie pushe und da ging es halt so primär um The Missing, um The Good Life und alles. Richtig schön angelogen, weil natürlich hat er zu der Zeit schon an dem Kram gearbeitet. Aber ja, gut. Soll ihm gegönnt sein. Finde ich sehr, sehr schön, dass das Ding kommt. Und unabhängig davon gab es, glaube ich, noch mehr. Wir haben es vorhin, glaube ich, schon ganz kurz erwähnt. Super Nintendo-Spiele kannst du jetzt auch auf der Switch spielen. Eine Funktion, die ein Sebastian Tützak auch nutzen wird? Fragezeichen.
Ich habe keinen Nintendo Switch Online, weil du mich ja nicht in deiner Familie hast.
Oh, weil ich bin schon selber in einer Familie. Also ich werde auch nur getragen.
Du mich ja nicht. Achso, okay. wir sind gerade bei Game 2 tatsächlich am Sprechen, ob wir da vielleicht eine Nintendo Online-Familie aufbauen können. Weil jetzt wird's langsam für mich auch interessant. Ich finde, sonst war es einfach nichts für mich, weil ich auch wenige Nintendo-Spiele oder Switch-Spiele online spiele. Aber jetzt so zusätzlich auch mit Nintendo-Spielen. Wenn denn dann die Bibliothek größer wird, gerade gibt's noch nicht so viel. Mhm. Wie viele Spiele sind's? 20, glaube ich. Mhm. Und da weiß ich nicht, ist nicht so viel dabei, was ich jetzt unbedingt noch spielen wollte. Aber generell ist es halt ein cooles Feature, das jetzt noch dazu kommt. Keine Ahnung, wenn man jetzt mal so guckt, was ist dabei? A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World, Yoshi's Island. Es sind schon echt ein paar Spiele dabei, die cool sind. Du hast ja auch, glaube ich, gleich schon irgendwas gespielt, gell?
Genau, ich habe alle Kirby-Spiele gespielt, also Kirby's Dream Land 3 und Kirby's Dream Course. Beides absolute Brecher. Ich liebe Kirby einfach und habe das schon auf der NES-Fassung gespielt, also hier auf der Switch dann noch mal, wie die auch großartig ist und jetzt hier nochmal das auf dem großen Fernseher zu spielen mit dem unheimlich sweeten Grafikstyle. Also es ist einfach nur herzallerliebst. Ich kann mich nicht satt sehen an alte Kirby-Spiele und auch an heutige Kirby-Spiele. Ich mag diesen Charakter einfach super gerne. Und für dich, jetzt kommt nämlich was richtig Krasses, aber bist du eigentlich Prime-Mitglied? Wenn du Prime hast, bekommst du nämlich 1 Jahr Nintendo Online umsonst.
What? Ja. Okay, das ist cool.
Ich kann dir gleich mal den Link schicken. Aber für alle Leute, die das auch interessant finden und Amazon Prime haben oder Twitch Prime, ist ja beide im Grunde dasselbe, dass du da als Loot quasi hast, dass du ein Jahr lang Nintendo Online umsonst dir ranholen kannst.
Geil. Ja. Ja, dann kann ich ja auch endlich mal Kirby's Dream Land 3 spielen. Ich bin da nämlich, Kirby war irgendwie nie meins. Aber mal ausprobieren,
ja. Es ist echt schön, es ist halt wirklich sauleicht, ne? Also das kannst du nicht ansatzweise vergleichen mit so einem Mario zum Beispiel, aber es gibt dir einfach schöne Vibes und ist auch, glaube ich, das allererste Spiel, das ich jemals durchgespielt habe auf dem Gameboy.
Ach was, ja. Okay.
Das ist das erste Spiel, okay, das ich damals cool. im Urlaub in Marokko war das, durchgespielt habe und ich erinnere mich, wie ich mega stolz war und das auch sofort meinem Dad und meiner Mutter gezeigt habe, die Credits. Werde ich niemals vergessen.
Sehr schön. Ja gut, nee, wenn man sowas dann natürlich noch mit dem Videospielcharakter verbindet, wie gesagt, bei mir waren das dann andere Spiele. Mehr Mario als Kirby, aber nee, ist cool. Ich finde das Konzept eigentlich ganz cool von Nintendo Switch Online, dass sie da jetzt so eine Bibliothek aufbauen, so ein bisschen Netflix-mäßig halt auch, dass du dann einfach fest auf Spiele Zugriff hast für den Preis, den du da bezahlst. Das finde ich echt, finde ich schön. Und ich, keine Ahnung, wenn sich die Bibliothek noch ein bisschen erweitert, wenn da noch ein paar mehr Spiele sind, dann ist das hundertprozentig auch was für mich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie Breath of Fire drin haben. Breath of Fire 2 war nämlich mein allererstes JRPG und ich finde das richtig toll.
Oh, wirklich?
Aber das haben sie nicht drin. Die haben nur den ersten Teil. Das ist schade.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da noch mehr kommen. Also vor allem so ein Final Fantasy VI, Chrono Trigger. Das sind so Sachen, die musst du eigentlich drin haben. Und so ein Chrono Trigger oder Final Fantasy VI auf der Switch unterwegs ab und zu mal spielen. Ach, das stelle ich mir richtig toll vor. Da würde ich, glaube ich, auch Final Fantasy VI noch mal spielen.
Oh, Earthbound. Oh, wenn Earthbound, das wäre so fantastisch.
Das machen sie aber auch, auf jeden Fall.
Ja, ja, ich glaube auch. Also die SNES-Mini-Sachen, glaube ich, die kommen da früher oder später auch hin.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist schon wir haben heute viel, viel zu besprechen und die Zeit tickert davon. Wir können noch mal ganz schnell, was noch so Spannendes passiert ist, abhaken. Mhm. Mich hat überrascht, dass Overwatch jetzt auf die Switch kommt. Das heißt, überrascht, ich habe eigentlich irgendwie damit gerechnet, weil ich finde, das war irgendwie so ein sehr guter Fit, so auch einfach von der ganzen Darstellungsform, von der Grafik her, dass das, glaube ich, so technisch nicht so überfordernd ist für die Switch, dass das eigentlich ganz gut funktionieren könnte. Genau, das kommt am 15. Oktober. Es kommt Jedi Knight 2 und Divinity Originals in 2, kommt auch als eine Umsetzung auf die Switch, das finde ich auch genial. Und es gibt ein neues Spiel von Game Freak. Das ist Little Town
Hero. Ja, das wurde schon vor ein, zwei Directs schon angekündigt oder ich glaube mit Project wie heißt der Titel nochmal?
Little Town Hero.
Genau, Project Town hieß es, glaube ich, einfach nur. Da ist mir nur der wunderschöne Grafikstil irgendwie aufgefallen. Man wusste aber halt nicht so wirklich, auf was man sich drauf einlässt. Mhm. Und im Grunde ist es halt auch, es hat JRPG-Züge, du hast halt rundenbasierte Kämpfe, du hast halt trotzdem irgendwie noch so Bauelemente und musst zusehen, dass du halt irgendwie dein Dorf oder deine Zivilisation wieder neu aufbaust. Mhm. Mag ich ganz gerne. Die Game Freak-Sachen sind abseits von Pokémon eigentlich immer nur so Mittelmaß bis maximal okay. Aber das sieht ganz interessant aus. Vor allem ist das ein Budget-Titel. Ich glaube, du zahlst 30 Euro dafür.
Okay.
Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das hat mein Interesse geweckt.
Ich finde, die besondere Glasur dieses Kuchens ist, dass Toby Fox, der Schaffer von Undertale, die Musik macht. Da war ich dann plötzlich ganz Ohr.
Bei Town wirklich?
Ja, genau. Der macht den Soundtrack für das Spiel, ja.
What?
Okay. Ja, nee, genau. Das haben sie auch in der Nintendo Direct extra nochmal gesagt zum Schluss, so als Rausschmiss. Das ist halt ganz cool, oder?
What? Okay.
Elias ist gerade mind blown.
Nee, doch, du hast recht.
Ja.
What? Das ist ja mega cool.
Sehr gut. Sie erleben jetzt live, wie Elias gehypt wird.
Sehr schön. Ich finde es sehr interessant, wie das Spiel von ganz interessant so, okay, I'm in.
Ja, sehr gut.
Geil.
Ja, keine Ahnung, bin ich auch ein bisschen gespannt. Mal gucken, was es wird. Hat mich jetzt so rein vom Sehen her nicht komplett geflasht, aber wer weiß.
Alter, ich finde das mega cool. Voll, ich habe nur mitbekommen, dass er halt bei Smash Brothers halt Megalovania neu arrangiert hat für dieses eine Sans-Kostüm.
Ah,
aber das ist komplett an mir vorbeigegangen. Mega geil. Cool.
Ja, vielleicht deutet das auch so ein bisschen an, dass Nintendo mit Toby Fox ein bisschen mehr unter einer Decke steckt, ne? Könnte man vielleicht vermuten.
Auf jeden Fall. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, also der arbeitet ja eigentlich an Deltarune, aber stell dir vor, Alter, neues Earthbound, Toby Fox, Alter, das Internet würde zerbersten.
Ja, aber es wäre fucking Magic Fit, ja. Alter. Stell dir das vor.
Ja. Fuck. Vor allem ist das halt so seine Hauptinspiration gewesen.
Ja.
Das Internet.
Ich glaube auch, sein Kopf explodiert einfach, ja, wenn
es
er
würde
das Spiel machen darf.
Zerbersten das Internet. Das wäre so witzig. Das wäre so schön.
Ja. Oh, ach, ja. Jetzt habe ich Bock auf einen Earthbound von Toby Fox. Genau, dann können wir ja die Nintendo Direct abhaken, eigentlich noch mit der einen Sache, die mich noch extrem gefreut hat, dass Return of the Obra Dinn für die Switch kommt.
Ja.
Das hattest du ja mal besprochen hier.
Nee, hab ich nicht. Erinnerst du dich nicht? Nee. Das war der Pilot, den wir nie ausgestrahlt haben.
Oh, shit, echt jetzt?
Ja.
Oh. Echt?
Ja, vielleicht machen wir das mal. Vielleicht, wenn du Obra Dinn für die Switch gespielt hast, versuche ich nochmal den Piloten rauszukramen und diese Stelle dann auch nochmal abzuspielen.
Das finde ich gut. Naja, also du hast zumindest mit mir drüber gesprochen und ich hatte da generell auch schon total Lust drauf, weil das ja der Typ, ich habe den Namen gerade vergessen, der auch Papers, Please gemacht hat.
Lucas Pope.
Entwickelt hat und es generell ein tolles Spiel sein soll.
Lucas Pope heißt er.
Ah, Lucas Pope, genau. Ja, freue ich mich. Gut. Geil. Genug zu Nintendo Direct, würde ich sagen.
Genau, wir sind auch deutlich fortgeschritten, was die Zeit angeht. Deswegen nochmal zwei kleinere Themen, die, glaube ich, keine großartige, krasse Besprechung benötigen. Einfach nur, man könnte viel drüber sprechen, aber wir wollen es jetzt einfach mal als Meldung stehen haben. Mhm. Und zwar geht es zum einen darum, dass Chucklefish so in letzter Zeit ein bisschen ins Fadenkreuz geraten ist. Chucklefish ist auf jeden Fall bekannt als ein Publisher, der unter anderem Stardew Valley in seinem Portfolio hat, auch Wargroove, dieses rundenbasierte Ding, das stellenweise an was erinnert, wie heißt dieses Spiel nochmal auf dem Super Nintendo?
Advance Wars,
ja, ne? Vielen, vielen Dank. Das sehr große Inspiration von Advance Wars gezogen hat und Chucklefish ist einfach ein Publisher mittlerweile oder hat sich das Standing erarbeitet, dass sie halt auch Qualität setzen, dass das einfach geile Spiele sind, die aus ihrer Seite kommen. Das Problem ist jetzt, dass sich im Zuge anderer Vorwürfe jetzt auch junge Entwickler nochmal zu Wort gemeldet haben oder damals junge Entwickler, die Chucklefish mit ihren ersten Projekten geholfen haben. Und zwar ging es darum, dass sie dem Publisher vorwerfen, dass sie ausgenutzt wurden und keine Gewinnbeteiligung bekommen haben an den Spielen, an die sie primär mitgewirkt haben. Und das führte nochmal zu einer Grunddiskussion, wie das Arbeitsrecht bei Videospielen aussieht, beziehungsweise wie sich Chucklefish eher positioniert und vor allem ein Dude da gar nicht mal so koscher sein soll. Und ich glaube, das ist der Head. Oh, ich will jetzt keinen falschen Quatsch erzählen.
Ich würde dir gerne helfen, aber da bist du, glaube ich,
ja, ich hab
mehr
den,
drin als ich.
Ich habe den
in der Meldung. Ah, Finn Bryce, hier steht's.
Ja, genau. So, da haben wir es doch. Mhm. Dass der stellenweise auch sehr komisch gegenüber anderen Mitarbeitern war, dass er sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr anmaßend, stellenweise auch ein bisschen Mobbing mit im Spiel war. Und dass der halt hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass das Chucklefish einen sehr, sehr weirden Ruf unter Entwicklern in seiner Anfangszeit hatte. Und das ist leider so ein typisches Ding, das sich immer und immer wieder durchzieht durch diese Industrie. Wir haben das ja hier im Podcast schon mehr als nur ausführlich besprochen, wie so stellenweise Arbeitsbedingungen sind oder wie sich stellenweise einige Einzelpersonen gegenüber anderen Leuten verhalten und dass diese stellenweise auch ganze Unternehmen oder Projekte beeinflussen. Und das ist dann so ein Ding. Er hat natürlich mittlerweile alles nicht dementiert, aber auch gemeint, dass er damals halt anders getickt hat und damals einfach eine andere Position war und sich mittlerweile Chucklefish eine Position erarbeitet hat, die sowas nicht mehr unterstützen kann und vor allem auch darf. Ist aber trotzdem schade, dass das dennoch so eine Anfangsgeschichte nehmen musste, um halt den Erfolg für so einen Indie-Publisher zu legen, der ja eigentlich einen sehr guten Ruf in Anführungsstrichen hat und vor allem auch einfach gute Spiele in seinen Reihen hat.
Ja, ich finde, wir hatten ja auch vorhin ganz kurz einmal drüber gesprochen, das ist so ein, keine Ahnung, bei so kleinen sage ich mal, Indie-Publishern denkt man immer, ey, das, die werden irgendwie das Herz am rechten Fleck haben und da wird jetzt nicht nur so die fieseste Geschäftspraktik an den Tag gelegt. Aber ich glaube, auch da irrt man sich halt manchmal, ne? Wenn man da einfach nicht so drinsteckt, weiß man gar nicht, was dafür für Dinge hinter den Kulissen passieren und vielleicht auch Dinge, also so wie der Finn Bryce, dass er gesagt hat, dass das vielleicht auch einfach stellenweise, dass er das für nötig erachtet hatte, damit er dachte, dass er den Erfolg bekommt. Das finde ich erstaunlich bei so einem Namen. Da hätte ich das nicht erwartet. Mhm. Aber rechtfertigt das halt auf jeden Fall alles nicht. Und ich bin gespannt, was das jetzt für eine Auswirkung haben wird. Ob das eine längerfristige Auswirkung haben wird auf Chucklefish.
I don't know. Aber ja, da gilt es einfach mal abzuwarten und zu schauen. Ich finde es gut, dass diese Kritik jetzt mal geäußert wurde und dass halt vor allem diese Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass sie einfach alles machen können, was sie wollen und dass sie damit auch durchgehen, sondern mittlerweile auch genau solche Geschichten dazu dienen, eine gewisse Sensibilität aufzubauen, dass Menschen in Machtpositionen diese Macht so einsetzen, dass sie ihrem Projekt, den Mitarbeitern und dem Unternehmen dienen und nicht irgendwie den eigenen Machtfantasien und sich aufführen wie der letzte Mensch. Also schön, dass das besprochen wird und zum generellen Diskurs beiträgt. Mhm. So, wollen wir weiter mit den schlechten News machen?
Können wir machen, ja.
Du okay.
Sprichst auf Night in the Woods an, richtig?
Genau. Und das ist auch ein super tragisches Thema. Ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, ob wir das überhaupt hier ansprechen sollen oder nicht. Weil das so ein Ding ist, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich gar nicht die Kompetenz dazu habe, irgendwie großartig was dazu zu erzählen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich gerade tatsächlich mega unwohl.
Ja, ist halt einfach ein ganz schön heftiges Thema, gerade was da so passiert ist. Und ja, dem sich so zu stellen, gerade wenn man ja da auch nicht so richtig reinblicken kann. Ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, wenn man dann Dinge hört. Ja, vielleicht sollten wir erstmal die Nachricht, glaube ich, ein bisschen erklären, die da passiert ist. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin leider nicht ganz so super tief im Thema. Ich habe das einmal gelesen, die News, und war auch davon getroffen, aber ich bin nicht ganz tief drin. Aber ich versuche es trotzdem mal zusammenzufassen. Also der Alec Holoka ist ein Entwickler, der bei Night in the Woods mitgearbeitet hat. Das ist so ein Indie-Spiel, so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte. War ein richtig schönes Spiel. Und der hat sich jetzt das Leben genommen, leider. Und abgesehen davon, dass es halt einen emotionalen Nachruf von seiner Schwester gab, gab es leider auch Meldungen und Kritik an der Person. Die sind, glaube ich, auch schon vorher aufgekommen, richtig?
Genau, das ist glaube ich, das eigentlich Tragische. Er hat sich das Leben genommen, weil er sich durch diese Kritik wohl sehr arg in die Ecke gedrängt gefühlt hat und diese Kritik, die da geäußert wurde, auch sehr sehr niederschmetternd war und auch so gut wie kein Raum für irgendwelche positive Interpretationen gelassen hat. Es geht darum, dass Zoe Quinn ist halt auch eine Entwicklerin, die auch mit einer gewissen Geschichte kommt, vor allem was Gamergate und so angeht, dass sie halt eine essentielle Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt hat und sie jetzt auch nochmal Berührungspunkte mit Alec Holoka, glaube ich, hatte und nicht nur auf professioneller Ebene, sondern auch auf privater Ebene. Das bedeutet auch, dass sie eine mehr oder weniger Beziehung geführt haben. Diese Beziehung sehr intensiv geführt wurde, auch stellenweise sehr abusive, sehr wie nennt man das denn auf Englisch? Dass sie halt einfach genötigt wurde stellenweise und das auf sehr explizite Art und Weise, die ich ehrlich gesagt nicht hier gerne wiedergeben möchte, wenn man sich das alles nochmal in Ruhe durchlesen kann, das werde ich in den Shownotes nochmal verlinken. Da hat Zoe Quinn auf Twitter, da hat sie diesen großen Aufruf, nicht Aufruf, sondern vielmehr das Statement gesetzt und was da alles passiert ist. Da kann man sich das alles nochmal durchlesen, aber diese Kritik, die war mehr als nur niederschmetternd und daraufhin hat sich das komplette Internet oder einen sehr, sehr großen Teil des Internets und vor allem der Entwicklerszene auch auf Seiten von Zoe Quinn gestellt und ihr moralischen Support gegeben und meiner Meinung nach auch vollkommen zurecht und auch ein wichtiges Zeichen einfach. Aber der Entwickler hat sich da so stark in die Ecke gedrängt gefühlt, glaube ich jetzt einfach, das ist nur meine Wahrnehmung von jemand, der komplett außenstehend ist, dass er damit nicht mehr umgehen konnte und sich dann letzten Endes das Leben genommen hat. Und ich finde, dass das eine der tragischsten Geschichte, die diese Branche irgendwie so vor allem in jüngerer Vergangenheit erlebt hat. Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, wie man das irgendwie vielleicht besser regeln hätte können, wie man das vielleicht, was die Außenwahrnehmung angeht, ob Zoe Quinn vielleicht was gemacht hat, was nicht so cool ist, oder ob man vielleicht das direkte Gespräch suchen hätte müssen. Vielleicht ist das alles passiert, I don't know, ich bin einfach nur der sehr antwortlose Mensch, der sich das alles anguckt und ja, so ein bisschen niedergeschlagen und auch ein bisschen ratlos ist.
Ja, ich finde es auch schwer. Also ich finde generell so die Kommunikation übers Internet, wissen wir ja halt alle, ist halt leider echt sehr oft sehr schwer. Gerade wenn dann mal irgendetwas Negatives passiert, dann bleibt der Shitstorm eigentlich nicht aus. Also gerade wenn man eine Person von öffentlichem Interesse ist. Und das kann natürlich heftig sein. Auf der anderen Seite ist ja auch diese Bewegung gut, dass Leute halt, sag ich mal, ausgerufen werden, die halt wirklich dumme Sachen gemacht haben. Also es läuft ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang so, dass eben Leute einfach das auch irgendwie zum gewissen Grad zurückbekommen. Und ich glaube, das gehört halt irgendwie auch schon dazu. Man darf, glaube ich, ich weiß es nicht, man darf halt nur nicht zu viel machen. Es ist echt einfach ein super schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie man den Alec davor jetzt noch hätte schützen können, dass genau eben das, was er jetzt gemacht hat, was er so als einzigen Ausweg gesehen hat, dass das halt nicht passiert. Weil das kann und ist kein Weg, den sich irgendjemand wünschen kann, auch für Dinge, die er vielleicht davor gemacht hat. Ist auf jeden Fall ein hartes Thema.
Man sieht halt immer nur so die eine Seite der Medaille, dass er halt jemand war, der Menschen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat, da sind dann im Zuge dessen halt auch viele andere Geschichten aufgeploppt, also nicht nur die der Zoe Quinn, sondern er ist halt auch jemand, der ja sich einen sehr, sehr großen Namen erarbeitet hat. Er hat mit Derek Yu, den Spelunky-Entwickler, hat er gemeinsam Aquaria zum Beispiel auch entwickelt.
Okay.
Und war ein essentieller Teil von Night in the Woods, und das sind dann einfach so Dimensionen, die das alles annimmt, die auch in stellenweise einfach nur surreal wirken. Und man hört dann die Geschichten, dass er sehr, sehr nötigend war, dass er Leute in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber da kommt halt auch seine Schwester und meint, dass er halt Probleme hatte und diese Probleme versucht hat in letzter Zeit oder in den letzten Monaten, wie auch immer, versucht hat anzugehen und sich Hilfe gesucht hat. Aber dass das dann so ein tragisches Ende genommen hat, ja, schade, auch wenn man ihn natürlich so in der Form auch nicht irgendwie in Schutz nehmen kann, wenn das denn alles stimmt, das wissen wir ja auch nicht, aber es wirkte alles sehr authentisch, vor allem die Anzahl an Menschen, die sich da noch gemeldet haben, der Celeste-Entwickler Matt Walker, glaube ich, hat sich dazu noch gemeldet, Derek Yu, der eben angesprochene Spelunky-Entwickler, hat auch sich dazu geäußert, und alle haben in etwa selbe Verhaltensweisen skizziert.
Ja, das ist dann schon recht eindeutig, aber wie gesagt, das, was letztendlich dann passiert ist, so, das ist halt trotzdem nie das, was daraus resultieren darf und sollte. Und davor muss man, ja, Leute, ja, man kann so eine Person dann natürlich auch nicht schützen, gerade wenn er dann schon generell vorbelastet ist mit irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, Depressionen oder sowas, dann ist es natürlich einfach schwer, das dann irgendwie richtig zu handeln. Im Internet verselbstständigt sich dann diese Diskussion eh selber. Ja, aber wie gesagt, das, egal was da dann im Hintergrund passiert ist, sowas ist halt als Resultat nie schön und auch nie die richtige, keine Antwort auf gar nichts.
Ja.
Ja,
ja, nochmal, das ist jetzt natürlich ein richtiger Downer. aber nochmal ganz kurz an alle Leute, die halt irgendwie selber ähnliche Probleme gerade spüren oder selber gerade eine schwere Zeit durchmachen, Depression vielleicht haben. Es gibt gerade auch hier in Deutschland halt Organisationen und Stellen, an die man sich wenden kann, unter anderem die Telefonseelsorge. Da gibt es auch eine Telefonnummer, die rund um die Uhr verfügbar ist und die man auch kostenlos anrufen kann. Das ist die 0800 11 10 111. Und wenn man da irgendwie dasselbe Gefühl hat oder irgendwie Hilfe braucht, dann ruft da gerne an und vielleicht hilft euch das auf jeden Fall weiter. Ist auf jeden Fall besser, dass irgendjemand zuhört, als sich das alles in sich selber hineinzufressen oder mit sich selber auszumachen. Wollte ich auch noch mal kurz loswerden. Das soll es, glaube ich, insgesamt auch gewesen sein mit dem Podcast. Ist mit einem sehr traurigen Thema geendet, aber ich finde das auch gar nicht mal so verkehrt. Ab und zu ist das nun mal so und gehört auch ein bisschen dazu.
Ja, muss man ja auch ansprechen. Es ist halt nicht alles nur tolle Spiele, sondern auch die Branche an sich ist irgendwie immer in Bewegung und es passieren Dinge, die nicht so cool sind und nicht so sein sollen. Aber ja, dafür reden wir ja darüber.
Ganz genau. Es fühlt sich jetzt auch sehr, sehr komisch an, Aufruf zu starten für Likes, für Bewertungen, fürs Teilen. Ich glaube, wie ihr uns supporten könnt, das wisst ihr. Und wenn ihr das vergessen habt, dann werdet ihr spätestens in der nächsten Ausgabe wieder von uns zu hören bekommen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt einfach Danke sagen und bis zum nächsten Mal.
Das klingt sehr gut. Dann tschüss.